Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Heute geht es um ein sehr spezielles, überaus interessantes Thema, finde ich jedenfalls, und zwar das digitale Böse. Das ist ja ein weites Feld und das werden wir heute eingrenzen, und zwar zusammen mit Hanna Puchelt. Hallo.
Hallo.
Ich stelle dich einfach mal ganz kurz und schnell vor und du grätscht rein, wenn irgendwas nicht stimmt.
Klingt gut.
Die Hanna hat Germanistik sowie Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, war Lektorin im Mannheimer Kunstanstifter Verlag für Illustration und schreibt gerade an der Uni Innsbruck ihre Doktorarbeit, und zwar zu Konzepten des Bösen im Videospiel. War das bis hierher alles richtig?
Das klingt alles sehr gut.
Ja, und das macht natürlich sehr neugierig. Ich bin ja auf dich gestoßen über die Recherche zu dem Thema. Und habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Aber jetzt muss ich dich doch mal fragen, du warst Lektorin beim Kunstanstifter Verlag für Illustration. Wie kann man sich das da so vorstellen, deine Arbeit?
Ich sage immer, es ist ein bisschen wie Projektmanagement eigentlich. Also es geht wirklich darum, ein Buchprojekt von der ersten Idee bis zum fertigen Buch zu begleiten, vom Moment an, wo eine Illustratorin oder eine Autorin uns ein Projekt vorschlägt und wir das gut finden. Dann arbeitet man gemeinsam am Konzept, am Text und kümmert sich um die Druckaufbereitung, darum, dass alles schön gescannt wird, damit alles als gute Datei vorliegt. Und ja, schlussendlich, bis man dann wirklich das fertige Buch gedruckt in den Händen hält, ist das so eine Art Begleitung.
Ich war damals an der Uni, das ist sehr, sehr lange her, auch in so einer Informationsveranstaltung über das Lektorat, weil mich das auch immer so interessiert hat, und war da schon überrascht, weil ich damals, das war Mitte, Ende der 90er, dachte, es geht wirklich sehr speziell um Text und das Editieren und die Auseinandersetzung mit dem Autoren. Das ist wahrscheinlich immer noch der Fall, aber hinzu kommt, wie du ja schon angedeutet hast, auch sehr viel, ja, ist es Business?
Business weniger, aber es ist schon so, dass das, was man oft so als Lektoratsaufgabe versteht, das Korrektorat gar nicht so viel Raum einnimmt. Also klar, das ist vielleicht dann so 20% der Gesamtaufgaben, aber ansonsten ist es tatsächlich auch viel, ja, ich würde sagen, Beziehungsarbeit, viel Vertrauensarbeit und auch, es kommt natürlich ganz auf den Verlag, aber in einem kleinen Verlag, wo jetzt nicht die Abteilungen so stark auseinanderdividiert sind, übernimmt man da einfach viele Arbeitsschritte, die sowohl von dem, also mit dem Kontakt zu Druckereien etc. zu tun haben, als auch mit dem Kontakt zur Presse. Das ist sehr divers, würde ich sagen, das Arbeitsfeld.
Da fühle ich mich ein bisschen erinnert an die Arbeit mit der G als Chefredakteur.
Total.
Also da kommt auch so einiges zusammen, was das angeht in der Kommunikation. Und jetzt heißt dieser Verlag Kunstanstifter Verlag für Illustration. Soll heißen, es geht auch in erster Linie um Veröffentlichungen im Bereich Bebilderung und Co.?
Genau, aber eben nicht nur Bilderbücher für Kinder, was ja oft die erste Assoziation ist, sondern das Programm hält sich eigentlich die Waage zwischen Bilderbüchern für Kinder, aber auch Bilderbücher für Erwachsene. Aber was beide vereint, ist, dass halt immer die Illustration im Vordergrund steht.
Das finde ich toll, denn das ist ja auch so ein Ansatz der G gewesen, schon früher, dass man versucht hat, Illustratoren zu gewinnen, die Artikel ja so ein bisschen zum Leben erwecken mit Zeichnungen und Co.
Ja, das fand ich tatsächlich auch so toll bei der Anfrage, weil ich so ja schön gestaltete Printmedien einfach immer zu schätzen weiß und das cool finde, wenn das noch nicht ganz verschwindet.
Hastest du da ein spezielles Projekt oder darfst du was darüber erzählen, was du so mit begleitet hast bis hin zur Veröffentlichung?
Mehrere tatsächlich. Also da bin ich dem Verlag auch ganz dankbar, dass ich relativ schnell nach dem ersten Praktikum auch dann ja nach kurzer Zeit eigentlich auch erste Projekte mitverantworten durfte. Und ja, passenderweise, ich glaube, mein erstes Projekt tatsächlich ein Bilderbuch über Monster, über Schattenmonster, also für Kinder.
Ja.
Also vielleicht ist da schon eine Überschneidung zu meinen Interessensgebieten, lustigerweise. Das erste Projekt ist natürlich immer dann was einem besonders am Herzen liegt und was man besonders in Erinnerung hält. Aber ja, das ging mir bei allen Projekten so, so unterschiedlich sie waren. Es war immer was Besonderes.
Ich erinnere mich auch, dass bei meinen Töchtern, die sind mittlerweile erwachsen, ja, nicht komplett außer Haus, eine studiert noch in Hamburg, auch Kunst und
ach, in Hamburg, ja cool. Kennt man natürlich die Illustrationsschule.
Die HAW, genau, und da durfte sie tatsächlich auch ein Kinderbuch Illustrieren.
Ah, super.
Das veröffentlicht worden ist. Aber wo du das angesprochen hast mit den Monstern, die waren damals in der Zeit, als sie klein waren, eigentlich auch immer Magnete für Kinder. Die haben sich sehr dafür interessiert, für das, ja, für Kreaturen, für Unholde, für Monster und Co., ne?
Ja, oder? Also das klassische Monster unterm Bett, würde ich sagen, das ist einfach Thema und auch nicht unbedingt immer so negativ Thema, sondern einfach irgendwie spannend.
Ja, und es waren dann auch die besten Gute-Nacht-Geschichten eigentlich, wenn man sich die selbst ausdenken musste, die irgendwas damit zu tun hatten, dass da etwas aus dem Dunkeln kommt oder dass irgendetwas unheimlich ist. Und interessanterweise, das ist, ich weiß gar nicht, wieso es mir jetzt in den Sinn kommt, ich habe früher immer gehört, dass wenn man gut schlafen soll, wenn man ins Bett geht, dann soll man sich beruhigen vorher, dann soll man irgendwie eine schöne Geschichte hören, dann soll man nicht an die schlechten Sachen denken. Aber es gibt auch eine ganz andere Kulturtradition. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es bei den Aborigines ist oder woanders, dass man sagt, nein, die Kinder, die kommen abends, bevor sie ins Bett gehen, alle ans Feuer, ans Lagerfeuer und jeder erzählt die schlimmsten Dinge, an die er gerade denken muss und die schrecklichsten Geschichten, weil man angeblich dann besser schlafen könne.
Ach, ja, ergibt irgendwie ein bisschen Sinn, finde ich. Also, das so ein bisschen fassbar zu machen, wenn man nicht allein mit seinen Gedanken ist, sondern das halt alles mal ausspricht, dann nimmt das vielleicht gleich was von der Bedrohlichkeit.
Und jetzt nähern wir uns ja schon langsam dem Forschungsthema.
Super Überleitung.
Und zwar den Konzepten des Bösen im Videospiel. Meine Güte, da hast du dir ja wirklich ein weites Feld ausgesucht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ist auch echt eine Herausforderung, weil zum Bösen, ja, da sagen so viele Disziplinen unterschiedliche Sachen. Die Religionen sagen Sachen, die Philosophen sagen Sachen und die Sozialwissenschaften sagen wieder ganz andere Sachen. Also ja, es ist ein Riesenfeld.
Ich habe mir ja gedacht, ich mache es mir ganz einfach und bereite mich auf dieses Gespräch vor, indem ich mit meiner üblichen Taktik herangehe an ein Thema, das mir nicht so ganz geläufig ist. Und zwar spüre ich der Wortwurzel nach, dem Bösen. Und da habe ich im Kluge, dem etymologischen Lexikon der deutschen Sprache, nachgeschlagen und dachte, da werde ich dann aufgeklärt. Aber selbst der gute Kluge schreibt zu böse, zu diesem Adjektiv. Also man weiß, dass es so ungefähr im 10. Jahrhundert aufkam, im Mittelhochdeutschen. Dass es vielleicht auch zu tun hatte mit gering und schlecht, bedeutungstechnisch. Mhm. Aber man kann es eigentlich nicht richtig rekonstruieren, wo es genau herkommt. Und Zitat, die Herkunft bleibt unklar. Punkt.
Ach, wie passend. Wusste ich gar nicht, oh, wie schön.
Weil du das vorhin schon so angedeutet hast, dass es je nach Perspektive und Standpunkt ganz unterschiedliche Definitionen von dem gibt, was eben das Böse so ist. Und war das für dich eigentlich auch so eine Herangehensweise an deine Forschung, dass du dich erstmal grundsätzlich mit dem Begriff des Bösen beschäftigt hast?
Etymologisch jetzt tatsächlich noch nicht, deswegen bin ich dir voll dankbar. Das werde ich sicherlich einbauen jetzt, den Hinweis. Ja, es war schon zumindest erstmal der Eindruck, oh Gott, von welcher Richtung bewege ich mich denn da jetzt hin? Weil, wie gesagt, ich bin keine Religionswissenschaftlerin, ich bin keine Soziologin, ich bin keine Psychologin. Und muss ich mich da für einen bestimmten Begriff des Bösen entscheiden? Oder kann ich das als Literaturwissenschaftlerin vielleicht ein bisschen mit meinem Interesse des Computerspiels mir ein bisschen selber überlegen, wie ich da aufs Böse zugehe? Und ja, ich würde sagen, ich habe es noch nicht ganz gefasst, beziehungsweise ist auch jetzt nicht mein Ziel gewesen, das Böse zu definieren. Aber in Bezug aufs Videospiel finde ich es natürlich einfach spannend, sich anzugucken, aus verschiedenen Perspektiven, mit was das Böse besetzt wird. Und da ist mir aufgefallen, Gewalt ist eigentlich immer wahnsinnig wichtig. Also das ist so ein bisschen der Zusammenhang, indem ich mich versuche, dem zu nähern.
Und da klingt ja schon heraus, dass du dich ja relativ lange vermutlich schon mit diesem Thema beschäftigst, auch privat. Bist du über dein Interesse an Videospielen dann auch letztlich dazu gekommen, zu diesem Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es vielleicht sogar genau benennen. Es hat, glaube ich, mit meiner Masterarbeit zu tun, wo ich mir die Twardowski und die Faustsage angeschaut habe, wie sie in Witcher 3 Hearts of Stone, ich weiß nicht, hast du es gespielt?
Hearts of Stone?
Das DLC zu Witcher 3.
Das habe ich tatsächlich wahrscheinlich installiert, aber nicht mehr in guter Erinnerung. Schön, dass du da bist.
Kann ich nur empfehlen. Jedenfalls fand ich es da spannend, dass da, also mich hat es natürlich total an die Faustsage erinnert mit Teufelspakt etc. Und dann hat sich herausgestellt, na, das ist gar nicht so sehr Faust, sondern noch so eine polnische Faustsage, die Sage von Pan Twardowski, die da verarbeitet wurde. Und diese Teufelsfigur in diesem Spiel finde ich total spannend, Gaunter Odim. Und da ging es in der Masterarbeit ganz stark darum, was verbindet denn jetzt diese Teufelsfigur im Spiel mit der Teufelsfigur aus den Sagen, wenn es offensichtlich nicht so eine christlich geprägte Erzählung ist in The Witcher 3. Und da war dann relativ schnell klar, sind verschiedene Erzählungen, was das Böse ausmacht für den Teufel, ja, relevant.
Und hast du da eine Wurzel gefunden? Weil normalerweise geht man davon aus, dass CD Projekt Red und Co., dass die da vermutlich aus dem weiten europäischen Sagenkreis sich bedienen, vielleicht auch bei der slawischen Mythologie. Hast du da dann irgendwas gefunden?
Also es ist ganz spannend, weil Gaunter Odim so eine Figur ist, die sich so ein bisschen entzieht. Also ich würde sagen, tatsächlich ist da die Nähe zu Mephisto bei Goethes Faust recht hoch. Das ist so ein bisschen eine unbestimmte Figur, die ist, die über sich nicht so viel preisgibt. Und was ich auch ganz spannend in diesem Spiel finde und generell auch, wenn es um das Böse geht, ist, dass man Gaunter Odim auch nicht im Kampf besiegen kann. Also es gibt keinen finalen Bossfight mit dieser Figur, was für das Genre komplett ungewöhnlich ist, aber ja, gleichzeitig so herausstellt, vielleicht kann man das Böse nicht immer besiegen. Und das finde ich einen spannenden Ansatz im Videospiel.
Das heißt, deine Faszination für dieses Thema wurde durch das Action-Rollenspiel geweckt?
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass du dann ein bisschen weiter gewühlt hast und andere Spiele dir angeschaut hast. Denn wenn man sich so die Historie anschaut, dann, ja, jetzt würde ich fast sagen, das Böse ist immer und überall gewesen.
Das ist nicht verkehrt.
Ja, also und du hast die Gewalt erwähnt, vielleicht als so ein verbindendes Element. Und inwiefern spielt die eine Rolle für deine Betrachtung?
Die spielt tatsächlich mittlerweile eine ganz zentrale Rolle, weil einerseits also diese ewigen Diskussionen, die man natürlich immer kennt von wegen, ach, Videospiele machen gewaltsam, bla bla. Das ist irgendwie was ich nicht reproduzieren möchte. Und dann dachte, na, dass Gewalt in Videospielen ist nicht nur das, beziehungsweise hat irgendwie eine ganz spezielle Funktion. Und in der Hinsicht fand ich das spannend, also dass sie immer genutzt wird, um in irgendeiner Form das Böse zu erzählen. Also sei es einerseits, der Held muss das Böse besiegen und darf deswegen Gewalt anwenden gegen den Bösen, das ist dann legitimiert. Gleichzeitig, um den Bösen überhaupt zu erkennen, muss klar sein, der Böse ist jemand oder das Böse ist etwas, was irgendwie Unschuldigen Gewalt antut. Oder auch vielleicht irgendwie was gar keine spezielle Entität, kein Individuum ist, sondern vielleicht ein böses, restriktives System. Und man kann es natürlich auch umkehren und sagen, SpielerInnen können auch selbst böse werden in manchen Spielen. Und das wird auch oft spannenderweise durch wieder Gewalt gekennzeichnet. Nur ist es dann eben nicht mehr quasi durch das Heldensein legitimiert, sondern dadurch, dass man sagt, ich mache jetzt einen Evil-Playthrough und deswegen darf ich hier richtig, ja, draufhauen und gewaltvoll sein.
Würdest du sagen, dass die Darstellungsform der Gewalt in Videospielen und das Böse zwar systemisch verbunden sind, dadurch, dass Spieldesigner denken, hey, das gehört dazu, das muss da einfach rein? Oder würdest du sagen, dass das auch darüber hinaus schon eine Verbindung ist, die man so sehen muss?
Oh, das ist eine gute Frage. Also spieldesignmäßig auf jeden Fall. Es gibt da dieses, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr das was, so die Bibel des Spieldesigns, würde ich vielleicht sagen, Rules of Play, wo es ganz klar darum geht, in den meisten Spielen braucht man irgendwie ein Element, ein Konfliktelement, sozusagen. Also irgendwie ein Hindernis, was man besiegen muss, meistens mit irgendeiner Form von Gewalt. Und erzählerisch ist es am spannendsten oder kann es spannend sein, wenn man das eben begründet mit, dieses Element ist irgendwie böse. Ich weiß nicht, also darüber hinaus ist es so schwierig, weil es so abhängig ist, einfach immer von den SpielerInnen-Perspektiven und mit welchen Anforderungen an man an ein Spiel rangeht und was die Spiele wollen. Ich weiß nicht, ob ich es über das Design hinaus sagen würde, aber da muss ich mir noch mehr Gedanken zu machen.
Ja, du hast vorhin schon angerissen, dass es ja auch einerseits darum gehen kann, dass man gegen das Böse kämpft, im Videospiel, dass man auf der Heldenseite ist und dann Gewalt anwendet, um das Böse, das Monster zu besiegen. Andererseits hast du schon angerissen, dass es manchmal darum geht, dass man sich vielleicht selbst spielt und dass man dem Bösen im Spiel begegnet, aber dadurch auch sich selbst, weil man sich die Frage stellen muss, will ich denn jetzt Evil spielen? Will ich denn jetzt in diese Rolle schlüpfen? Und ein aktuelles Beispiel ist vielleicht Baldur's Gate 3, wo man auf die extrem böse Art, sage ich mal, seinen Charakter interpretieren kann.
Ja.
Gehört das auch zu deinen Untersuchungen?
Ja, das ist ein ganz großer Bestandteil tatsächlich. Und lustig, dass du es ansprichst. Gerade heute habe ich Baldur's Gate 3 mit weitergespielt mit einem dezidiert Evil Playthrough, weil ich glaube, ohne diese Arbeit hätte ich mich da nicht zu entschieden, das zu machen. Aber jetzt interessiert mich eben, wie erzählt dieses Spiel? Woher weiß ich überhaupt, dass ich jetzt bei den Entscheidungen, dass die quasi mein Evil Playthrough begünstigen? Also das interessiert mich total. Und da gibt's auch gerade in der Literaturwissenschaft und Erzählwissenschaft, finde ich ganz spannend, einfach nicht viel dazu. Also zu Evil Playthroughs an sich gibt's in den Game Studies ganz viel. Aber sich anzuschauen, wie das erzähltechnisch gestaltet ist, ist bisher noch ein bisschen, ja, untererforscht, würde ich fast sagen.
Und es ist ja auch so, dass die Regie in Baldur's Gate 3 auch mit der Stimme im Kopf spielt dann.
Mhm.
Und jetzt weiß ich, dass du auch was geschrieben hast über Disco Elysium.
Mhm.
Und genau zu dem Thema, nämlich den Aufsatz Stimmen im Kopf, innerer Monolog und Vielstimmigkeit der Psyche. Jetzt ist das natürlich vielleicht kein direkt fassbarer Vergleich zwischen dem bösen Charakter in Baldur's Gate 3 und dem Detektiv in Disco Elysium, in dessen Gedanken man so ein bisschen lauschen kann.
Mhm.
Aber würdest du sagen, dass dieses Spiel auf diese Art auch so in den Bereich deines Interesses gehört, weil das Böse ja da durchaus auch eine Rolle spielt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, was beide Spiele halt machen, ist diese Möglichkeit, Moral als was darzustellen, womit experimentiert werden kann und SpielerInnen auch bewusst dazu einzuladen, vielleicht irgendwie eine andere moralische Identität zu performen, sage ich jetzt mal. Und klar, bei Baldur's Gate 3 ist das ganz stark eben in die Helden, die Bösen, in diese klassische Erzählung die wir halt aus D&D-Bereichen kennen, eingebettet. Und bei Disco Elysium ist das natürlich eine ganz, ganz andere Frage. Ja, da geht's eher ganz stark um Identität, aber ja, das machen beide Spiele für mich tatsächlich schon ähnlich mit diesen verschiedenen Optionen, verschiedene Möglichkeiten geben, wie man sich entscheiden kann und auch wirklich, ja, ob man jetzt eine kohärente Identität spielen will oder irgendwie was sich jedes Mal neu entscheidet, das ist irgendwie beides dann auch möglich. Also in der Hinsicht finde ich es beides, ja, werden beide Spiele relevant sein für meine Arbeit.
Also gibt es so aus der Vogelperspektive zunächst zwei Konzepte des Bösen. Einmal das im Videospiel, das der Spieler bekämpft, das aufgebaut wird als Antagonist, als gegnerische Armee, Feind, Prinzip, gegen das man antritt als klassischer Held. Und auf der anderen Seite das Konzept, dass man selber in die Rolle des Bösen schlüpft oder die andere Seite kennenlernen kann. Ein ganz radikales Konzept war ja damals zum Beispiel Manhunt.
Manhunt,
wo es so weit ging, dass man ja in die Rolle eines Sadisten letztlich schlüpft oder dass man sein Opfer quälen musste oder konnte.
Ja.
Das war, glaube ich, die erste ganz große Kontroverse abseits der Shooter-Diskussion und der Frage, ob das gut oder böse ist, was man da auf den Schlachtfeldern erlebt. Aber da ging es schon eher so ein bisschen ans Eingemachte, dass der Spieler dann tatsächlich in diese Rolle schlüpfen konnte, die ja, wenn man das jetzt mal kulturhistorisch betrachtet, auch schon viel älter ist. Wenn ich jetzt mal an den Film denke und an die ganze Horrorliteratur, auch da geht ja wahrscheinlich eine Faszination davon aus, dass der Leser oder der Zuschauer eben auf diese andere Seite blicken kann, ne?
Ja, und das finde ich, glaube ich, den spannenden Aspekt, dass man da halt dann diese Handlungsmacht plötzlich hat. Man ist nicht nur jemand, der beobachtet, was passiert, sondern selber Auslöserin ist für diese Handlung. Und ja, ich verstehe, warum es die Kontroverse gab, aber ich muss sagen, da wurde mittlerweile so gut dargelegt, dass das ein Experimentieren ist, dass das Ausprobieren ist und dass das nichts mit der tatsächlichen moralischen Identität von SpielerInnen zu tun hat.
Ja, da gab es damals auch eine lange Diskussion, die gibt es eigentlich immer noch, weil die vielleicht genauso zeitlos ist wie dieses Prinzip. Und dass es auch eine gewisse Abscheu gibt, sage ich mal, in der Gesellschaft, weil das Böse normalerweise so ausgegrenzt und als etwas Schlechtes auch dargestellt wird in unserer Kultur. Und dass die Vorstellung, dass man, selbst wenn es nur fiktiv ist, in diese Rolle schlüpft und das dann auf diese Weise letztlich erfährt, dass das halt wiederum nicht gut ist für die Moral, die Gesundheit, ich weiß es nicht. Also von daher ist das auch dieser Kampf Gut gegen Böse, der findet sowohl im Spiel statt, in der Literatur, auf dem Bildschirm, aber auch in der Gesellschaft, ne?
Das ist ein guter Punkt. Und auch bis heute noch, also das auch mit den die Argumente, die du jetzt genannt hast, das ist ja nicht so, als würde man die nicht immer noch hören. Aber ja, ich glaube, das ist schon, also da haben Videospiele als Medium einfach eine spannende Möglichkeit, Sachen zu hinterfragen oder SpielerInnen die Möglichkeit zu geben, ja, was neu zu interpretieren.
Wie ist es dir, du hast zum Beispiel vorhin gesagt, bei Baldur's Gate, normalerweise würdest du keinen bösen Charakter spielen wollen, aber du hast es ausprobiert. Wie ist es dir denn damit ergangen?
Also am Anfang fand ich es furchtbar und das finde ich auch spannend, dass das tatsächlich auch immer noch relativ vorherrschend ist. Also auch wenn ich jetzt sage, wie spannend bei Videospielen, kann man irgendwie auch auf die Seite des Bösen gehen. So verbreitet ist das ja gar nicht. So sehr sind die Leute gar nicht scharf darauf, in die Rolle des Bösewichts zu schlüpfen. Ich glaube, gab es da nicht den Entwickler von Fable, der mal in einem Interview so ganz enttäuscht gesagt hat, wir haben so ein tolles Evil Playthrough gebaut und ihr wollt alle nur gut sein, ihr wollt alle nur Helden sein. Nur 10% der SpielerInnen entscheiden sich für den bösen Pfad. Also das fühle ich schon sehr und ich muss auch sagen, so kitschig es vielleicht klingt, ich mag diese Helden-Heldinnen-Erzählungen auch einfach. Also wenn irgendwie die Spielwelt dankbar ist für Rettung und Helfen etc. Also ja, deswegen, es hat mich Überwindung gekostet am Anfang. Aber ja, jetzt so nach ein paar Stunden im Spiel kann ich es doch auch ein bisschen genießen, muss ich sagen.
Das klingt so, als wäre es tatsächlich auch anstrengender, wenn man sich in diese Rolle hineinversetzt und vielleicht auch anspruchsvoller, kann das sein?
Ja, ich finde schon. Ich glaube, da liegt auch der Anspruch im Spieldesign, dass die Entwicklung so zu gestalten, dass der böse Pfad einem auch irgendwie was gibt. Also nicht nur, ich entscheide mich immer für die böstmögliche, gewaltvollstmögliche Option, sondern auch wirklich zu sagen und die Konsequenzen, die man sieht, müssen dann interessant genug sein, dass man das auch weiter verfolgt. Und ja, genau, deswegen bin ich mir noch nicht sicher, wie anstrengend ich es im weiteren Verlauf von meinem Evil Playthrough finden werde. Aber ich muss sagen, bisher belohnt einen Baldur's Gate 3 nicht sehr dafür, sich für die bösen Optionen zu entscheiden. Aber es kommen jetzt so langsam die Momente, wo die Konsequenzen interessanter werden. Also wo man nicht nur Leichen auf seinem Pfad hinterlässt, sondern vielleicht auch spannende neue Optionen entdeckt durch diese Entscheidung fürs Böse.
Belohnung ist auch ein schönes Stichwort. Eigentlich ist man ja als Spieler darauf konditioniert, dass man im weiteren Verlauf stärker, besser, erfahrener wird, dass man belohnt wird. Und indem du natürlich deine Feinde besiegst, Quests meisterst, Rätsel löst und so weiter. Jetzt habe ich gemerkt beim Spielen von The Outer Worlds 2 von Obsidian, das ist jetzt auch ein Rollenspiel, wo man seine Rolle bis hin zum Psychopathen ausleben kann. Es gibt sogar den Charakterzug Psychopath. Mhm. Also man kann dieses Spiel auch komplett chaotisch böse spielen, ähnlich wie Baldur's Gate. Mhm. Und dann begegnet einem ja Folgendes, dass man als Spieler damit rechnen muss, dass die Begleiter in deiner Gruppe eben aufgrund ihrer Moral, ihrer Weltanschauung das gar nicht so gut finden, was du da machst. Und dann ist es ja so, böse ist so ein weites Feld, da gibt's ja verschiedene Facetten und Dungeons and Dragons hat das eigentlich versucht, so ein bisschen einzugrenzen mit, man kann chaotisch böse sein, neutral böse sein und so weiter. Also es gibt da verschiedene Facetten von böse. Jedenfalls bemerke ich, dass mir die Spielwelt als Feedback, wenn ich böse spiele in The Outer Worlds, zwar auf der erzählerischen Ebene einige sehr köstliche Situationen beschert. Das kann dann reichen von Erlebnissen, da denkt man dann an Quentin Tarantino, oder man bekommt in einem Dialog auf einmal die Möglichkeit, jemanden komplett, sage ich mal, aus der Fassung zu bringen, wenn man den Charakterzug Psychopath hat. Nur dann darf man so antworten, dass das Gegenüber komplett verängstigt ist und denkt, okay, der wird mich gleich tatsächlich umbringen. Und was ich sagen wollte mit der Belohnung, man bemerkt, dass die Gefährten, die man dabei hat in der Gruppe, dass die eben auch negativ reagieren oder dass man bestimmte Quests eben gar nicht so lösen kann, wie man es vielleicht gerne wollte oder so, wie man sich normalerweise wohlfühlen würde. Also man muss auf der Seite des Bösen mit mehr Brüchen und auch mit mehr vielleicht Schranken leben. Und vielleicht ist das deswegen für manche nicht so ganz der ideale Weg.
Ja, total spannender Punkt. Weil Outer Worlds 2 habe ich bisher noch nicht gespielt, ist aber tatsächlich auch auf meiner Liste. Und gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend. Ich habe mir natürlich ein paar Rezensionen etc. durchgelesen. Und das auch echt oft daraus mitgenommen, dass die Leute irgendwie enttäuscht waren von der Entscheidung fürs chaotische Böse, wie du sagst, weil ja, das irgendwie wohl kein zufriedenstellendes Gameplay war oder dass der Belohnungseffekt nicht so stark war. Und das finde ich schon spannend und ja, deswegen spiele ich jetzt eben auch Baldur's Gate 3 im Evil Playthrough selber, um das besser auch selbst mal einzuschätzen zu können, wie kann so ein Belohnungseffekt trotzdem gestaltet werden, wenn man sich auf die Seite des Bösen stellt, oder muss man dann, wie du sagst, damit leben quasi, dass das die Erzählung ist, dass man eben nicht die Rückmeldung bekommt, die man gerne möchte.
Das Schöne ist ja, das Interessante kann sein, wenn man gerade in digitalen Rollenspielen so in gewisse Versuchung geführt wird, dass man stärker belohnt wird, wenn man jetzt einfach rücksichtslos, skrupellos, böse in der Situation ist. Mhm. Und es gibt sehr wenige Spiele, die dann auch gleichzeitig sagen, okay, du kannst das machen, aber die Konsequenz ist dann auch, dass A, B oder C nicht funktioniert. Mhm. Das ist natürlich jetzt bin ich mittendrin im Spieldesign, in Entscheidungen und Konsequenzen. Aber vielleicht hat das Thema Entscheidungen und Konsequenzen ja auch ohnehin was mit dem Bösen zu tun. Denn Disco Elysium haben wir erwähnt und dass der Held dort in seinen, ja, dass man seinen inneren Monologen lauschen kann, viele Stimmen hört. Und in der Realität ist es ja auch so, dass Leute davon berichten, sie haben Stimmen im Kopf gehört, sie wurden dazu getrieben. Und selbst wenn man sich nicht zu dieser Gruppe zählen würde, ist es ja schon so, dass man durchaus viele Stimmen im Kopf hat, die auch mal sagen, hey, hier könntest du auch einen anderen Weg einschlagen.
Mhm. Ja, ich finde genau das ist das, was dieses Moral Exploration wird das genannt in den Game Studies, also was die Spiele einem bieten können, das aber ich würde auch sagen, also diese Stimmen sind ja einfach da und dass man die im realen Leben nicht verfolgt, ist klar. Wir sind irgendwie angepasst und vor allem auch darauf aus, unsere Mitmenschen nicht zu verletzen, hoffe ich doch jetzt mal. Aber ja, diese Stimmen im Kopf, das im Spiel zumindest auszuleben, da sehe ich wirklich auch die Stärke von Videospielen, oder das ist zumindest was Interessantes. Ich finde das auch so spannend, gerade in so ganz offen gestalteten Spielen, also jetzt mal ganz banal, die Sims. Warum ist es so ein Klassiker, einen Pool zu bauen, die Leiter zu löschen und zuzuschauen, wie die Sims ertrinken? Also das ist ja wohl quasi der Klassiker von diese Machtfantasien ein bisschen ausleben. Und das finde ich total spannend, dass das so auf allen Ebenen passiert. Das muss nicht das der große Herr der Ringe, Epik, Kampfgut gegen Böse sein, sondern das kann auch einfach, ja, in der Lebenssimulation sein.
Das finde ich auch spannend, denn ich denke, das Böse gibt es auch im ganz Kleinen tatsächlich. Mhm. Es gibt ja diesen Spruch, es kommt auf leisen Sohlen.
Ja, stimmt.
Das heißt, wir wissen eigentlich, dass es in zig Facetten auch in unserem Alltag existiert, auch wenn es nicht um Massenmord, Vergewaltigung, Sadismus geht, also das, ich nenne jetzt bewusst die Extreme, sondern dass es eben auch um die kleinen Bosheiten geht, du hast das jetzt so ein bisschen schon angedeutet, die mir vielleicht mit Neid, mit Missgunst, mit kleinen, ja, mit Mobbing und sowas zu tun haben. Und das zeigt ja schon auf, wie weit dieses Feld auch reicht. Also ja. Diese kleine böse Tat in deinem Alltag, die erinnert dich vielleicht daran, dass das eben nochmal multipliziert und nochmal bei einem Menschen ins Extrem, sage ich mal, ausgeweitet eben dazu führen kann, dass dieser Schrecken mit des klassischen Bösen, also ich hatte Horrorfilme erwähnt, also ich nehme jetzt einfach mal den Mörder oder auch den Sadisten, dass das, was wir so als diesen Maßstab des Terrors ansehen, vielleicht sorgen diese Filme und auch diese Spiele dafür, dass, weil wir wissen, dass das ja existiert in der Gesellschaft, dass wir dann besser damit fertig werden können?
Ich würde auch sagen, also es geht ja ganz oft, haben wir vorhin auch schon kurz drüber geredet, um diese Greifbarkeit. Also was du gemeint hast mit der Kultur der Aborigines, sich abends eben diese Geschichten vom Bösen zu erzählen. Ja, sobald man es in Worte fasst oder was ausspricht, wird es eben greifbarer, wird es irgendwie vorstellbarer. Und deswegen finde ich es auch ganz interessant, dass du Horror ansprichst. Wir hatten da vor kurzem in einem Lesekreis eine Diskussion, ob Horror sich so dieser Diskussion des Bösen auch noch mal ein bisschen entzieht, weil es da oft dann nicht um das bezwingbare Böse geht, sondern das, was im Horror dann oft diesen Schrecken hervorruft, ist irgendwie was Unerklärliches, irgendwas, was man nicht greifen, was man nicht beschreiben kann. Also vor allem, wenn ich jetzt an Cosmic Horror denke, wenn ich an Cthulhu oder sowas denke, dann ist das, was so einen bleibenden Eindruck hinterlässt, ja oft das, wo man gar nicht gegen kämpfen kann. Und ich denke, das ist auch im Spiel dann gerade so beliebt, dass man dieses Böse halt in Form eines bekämpfbaren Monsters, eines bekämpfbaren Willens packt, weil ja, dadurch wird das Böse irgendwie dann kontrollierbar. Oder auch wenn man selbst das Böse auslebt, macht es ja trotzdem kontrollierbar und beschreibbar, was da passiert.
Es kann natürlich sein, dass Spiele das Ganze für uns effizienter, ökonomischer und angenehmer gestalten, sodass man da gewisse Dinge verstärken kann, indem man sie beherrscht. Mhm. Oder dass man Dinge verarbeiten kann, indem man das Böse dort eben besiegt und das Finale erlebt. Jetzt hast du den Film angesprochen und ich sehe da auch eine schöne Verbindung zu dem, was du eingangs erwähnt hast, mit der Teufelsgestalt, mit der dämonischen Gestalt in The Witcher, die man ja nicht besiegen kann.
Ja.
Vielleicht ist das ja auch so, dass der wahre Horror oder das, was wir in unserem Alltag vielleicht erfahren an kleinen Bosheiten oder was wir vielleicht in der Gesellschaft erleben auch an Bosheiten, dass wir wissen, dass das existiert und dass wir es eigentlich nicht besiegen können, weil es zum Menschen gehört und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schrecken, also dass wir eigentlich wissen, dass in unserer nach außen hin so in Anführungsstrichen geordneten Gesellschaft, dass da doch so einiges faul ist im Untergrund.
Ja, das ist ein total guter Punkt und das finde ich auch deswegen so spannend, sich anzuschauen, wie das Spiele dann umsetzen. Also es gibt ja auch durchaus Spiele, wie schon vorhin erwähnt, wo es eben darum geht, zum Schluss ist nicht das Happy End da, mit man besiegt das Böse und alle sind glücklich und leben, wie sagt man im Märchen, bis an ihr Lebensende glücklich und zufrieden. Und ja, das wird mich so im gerade im Kontext auch von meiner Arbeit dann interessieren, ob ich das so dann herausstellen kann, dass das so eine alternative Erzählstrategie ist, vielleicht auch in Spielen, um diesen Effekt des Bösen nicht zu verlieren, dass man eben sagt, okay, Es gibt auch böse Aspekte, die sich oder Böses, das sich nicht besiegen lässt im Spiel. Weil gerade weil du gesagt hast mit dem Gesellschaftlichen, das ist tatsächlich auch nochmal ein Teil, der mich interessiert. Ich habe das Gefühl, es ist auch in vielen Spielen so eine Art systemisches Böses, gegen das man sich wendet. Also vor allem ist es mir bei Cyberpunk tatsächlich aufgefallen, dass dieses Spiel ja auch nicht mit einem Happy End endet, sondern eher mit dem Eindruck, diese Welt ist nach wie vor schlecht und wir sind mit unserer Spielfigur vielleicht nicht dahin gekommen, zu dem, was wir uns für sie gewünscht hätten. Und das liegt einfach daran, dass diese Gesellschaft so kaputt ist, aber man kann nichts dagegen tun. Und ja, ich habe das Gefühl, gerade in vielen Spielen mit so einem dystopischen Charakter geht es ganz viel auch um böse Systeme, die sich gar nicht besiegen lassen.
Vielleicht liegt ja die Faszination auch darin, dass nicht nur, dass man in die Rolle schlüpfen kann oder dass man das Böse besiegen kann, sondern dass man auch, dass Horrorfilme oder auch Spiele, die das Böse thematisieren, dass sie uns irgendwie zeigen, wie es eigentlich unter der Oberfläche ist. Denn man redet sich ja so ein bisschen diese schöne Welt auch ein, diese Oberfläche. Und man ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, in seinem Alltag, und ich mache jetzt natürlich eine Klammer um alles, was schieflaufen kann, da gibt's genug. Man redet sich ja gern diese heile Welt auch ein. Jetzt vielleicht nicht gerade, wenn man die Nachrichten aufruft, aber in seinem Alltag, in seiner Familie, seiner Umgebung. Und trotzdem weiß man, dass es da eben ja fast hinter jeder Ecke oder auch in der Gesellschaft, Kultur, Politik und so weiter, dass da eben nicht alles in Ordnung ist. Und diese Spiele bringen das so ein bisschen auf den Punkt und lassen einen das aber auch, indem man es besiegen kann und vernichten kann, so ein Stück weit, es fühlt sich wahrscheinlich gut an.
Ja, man kriegt ein Stück von dieser Agency, sagt man ja oft, von dieser Handlungsmacht zurück, die einem vielleicht im Alltag verwehrt bleibt. Ja, aber spannend finde ich es dann auch gerade bei Spielen, die einem diese Agency vielleicht erstmal nicht geben oder wo man eben nicht diese Möglichkeit hat zum Besiegen und sich dann anzuschauen, was lassen diese Spiele denn alternativ zu? Gibt es trotzdem irgendwie sowas wie kleine Siege gegen das Böse statt das Final Battle gegen den Final Boss? Gibt es irgendwie kleine Gegenerzählungen dazu?
Ja, und manchmal gleicht ja diese interne Spielökonomie, also das, was man eigentlich erlebt, diese Spirale des Aufstiegs, dass man immer mächtiger wird, dass man immer mehr Schaden austeilt, dass man immer größere Monster besiegen kann, bis halt zum Boss in der Arena. Das gleicht ja auch in gewisser Art dem, was man eigentlich ja vielleicht in seiner, in Anführungsstrichen, Karriere im Alltag erlebt, wenn man immer erfolgreicher ist, wenn man den nächsten Schritt schafft, wenn man diesen Abschluss hat, dann jenen, dann ab in den Beruf, dann mehr Gehalt. Also man hat ja schon vor Augen diese Leiter, die man aufsteigen soll oder kann. Im Spiel kann ich das auch. Und da wird mir allerdings on top noch suggeriert, dass ich etwas Gutes tue, indem ich das Böse vernichte. Und eigentlich ist das natürlich in den meisten Spielen, ja, wie soll ich sagen, es ist kein Fake, aber nur ganz wenige Spiele halten einem dann noch diesen Spiegel vor und zeigen dir, dass das, was du da eigentlich besiegt hast, dass du gar nicht in der Lage bist, das zu besiegen und dass dahinter noch was anderes ist. Also vielleicht habe ich mich jetzt auch zu kompliziert ausgedrückt, aber dieses Vernichten als solches des Bösen, das entspricht manchmal viel eher dem, aus meiner Sicht, dem, was man so aus seinem Alltag kennt, als dem, was Sagen, Legenden, Mythen und Co. eigentlich über diesen Kampf erzählen. Wenige Spiele schaffen es da, so eine Verbindung herzustellen.
Ich finde das total wichtig, was du ansprichst, weil ja, das ist ja auch ein bisschen wie Spiele, ja, ich will jetzt hier nicht zu super kapitalismuskritisch werden, aber finde ich, sollte im Spielbereich immer offen sein für ein bisschen Kapitalismuskritik. Also das ist ja auch einfach ein Reproduzieren von so einer neoliberaler Ideologie in vielen Spielen, dieses immer weiter optimieren, immer besser werden, immer mehr Leistung, immer weiter nach oben. Und ja, ich finde, das kann man durchaus kritisch hinterfragen, inwiefern das eben auch einfach damit zusammenhängt, in welcher Realität wir zu Hause sind, dass wir das in Spielen so dankbar annehmen und da gerne was hinterher eifern. Aber genau, du hast völlig recht. Also gerade so in den alten Sagenerzählungen, klar, da gibt es auch die klassischen Heldensagen, aber da ist das Böse meistens auch irgendwie gerade dann interessant, wenn es nicht mit diesem finalen Sieg endet.
Und in The Outer Worlds 2 zum Beispiel wird der Gesellschaft letztlich auch ein Spiegel vorgehalten. Man kann dort böse spielen, aber man kommt in ein System, in so eine futuristische Dystopie, aber immer mit einem Augenzwinkern, in der verschiedene politische Gewalten herrschen. Und da gibt es eben auch die ganz offensichtliche kapitalistische Fraktion, dann gibt es die autoritäre Fraktion und dann gibt es noch sowas dazwischen und ein paar Abspaltungen. Und da kann man seine Rolle auch im Kontext dieser Mächte definieren, die für den einen dann, je nach Standpunkt und Perspektive, das Böse repräsentieren oder nicht. Und da gibt es ein ganz tolles Gespräch, dem man lauschen kann, und zwar in seiner eigenen Gruppe. Da kann man jemanden aus, der in dem kapitalistischen System groß geworden ist, mitnehmen und jemanden, der eben aus diesem autoritären System kommt. Und eigentlich wurden beide von ihrem System belogen. Aber nach außen hin, dadurch, dass sie so konditioniert sind und aufgewachsen sind, fällt es ihnen nicht so leicht, diese Werte zu hinterfragen. Und deswegen verteidigen beide in einem Gespräch ihre Werte und man kann ihnen lauschen. Und das ist ganz toll, weil es da auch zu so einem Konflikt kommt von zwei Parteien, die von der anderen sagen, sie sei böse.
Ach, super, das bestärkt mich jetzt nochmal umso mehr daran, dass ich Outer Worlds unbedingt noch spielen muss. Ja, aber total spannend. Also auch dieses im Spiel dann von diese dritte Perspektive, ne, von außen zwei Parteien zu beobachten.
Und das Schöne ist, dass dieses Spiel und auch andere es dann irgendwie schaffen, dass man dann auch als Spieler diese Graustufen bemerkt und sich selbst beim Spielen hinterfragt. Denn man steigt ja auch in so ein Spiel ein mit einer eigenen gesellschaftlichen Prägung natürlich. Deswegen spielen wir ja bestimmte Dinge und denken, hey, ich fühle mich wohl dabei, wenn ich das oder das spiele, weil es meine Moral und meine Werte verstärkt. Vielleicht. Das ist vielleicht das einfachste Spielen, wenn man eigentlich sich selbst spielt. Man muss nicht über den Tellerrand schauen. Nur dieses Spiel trägt dazu bei, dass man seine eigenen Perspektiven dann auch nochmal vielleicht so ein bisschen hinterfragt. Und vielleicht ist das auch das Interessante am digitalen Bösen, wenn es eben durch das Spiel seine ganzen Facetten aufzeigen kann.
Ja, total, würde ich dir total zustimmen, auf jeden Fall.
Nur ist es wirklich nicht leicht, das zu definieren. Und ich habe mal versucht, mich ein bisschen damit zu beschäftigen. Jetzt bin ich kein ausgewiesener Religionswissenschaftler, aber ich habe Skandinavistik studiert und mich hat interessiert, wie die Wikinger, die Germanen und Co., aber auch die Kelten und die Slawen, was die eigentlich davon hielten. Und ich habe vorhin ja die Wortwurzel des Bösen gesucht und erzählt, dass man gar nicht weiß, wo es herkommt. Und das ist tatsächlich nebulös, denn dieses klassische Böse, das gab es zur Zeit der Völkerwanderung und des Frühmittelalters, also in diesem heidnischen Bereich eigentlich gar nicht. Die Germanen zum Beispiel und die Wikinger, die hatten auch gar kein direktes Wort dafür. In der Mythologie war es eher immer das Chaos, also das, was die Ordnung gefährdet.
Ah, klar.
Und das so ein bisschen, dass das repräsentiert, was man vermeiden möchte. Und es gab einen Begriff, den die Germanen hatten, der hieß Neiding. Man nannte jemanden, heute würde man sagen, ein Wahnsinniger, ein Psychopath, ein Bekloppter, jemand, der durchdrehen kann, vor dem die Gesellschaft Angst haben muss, der weggesperrt werden muss, keine Ahnung, sowas. Das war bei den Germanen und Wikingern der sogenannte Neiding. Und das Böse war da so definiert, dass es für die Außenstehenden wie so ein Scheinmenschenleben war. Also wie so jemand, der blind in jeden Streit geht, der eben Schande über sich selbst bringt letztlich, der keine Ehre besitzt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belasteter Begriff, aber den muss man im Kontext der Zeit sehen. Die Germanen verabscheuten so ein Neiding. Das war für sich genommen jemand, den sie aber auch fürchteten. Also das war nicht einfach so eine gesellschaftliche Ausgrenzung, sondern die hatten richtig Angst davor. Und das ist ja auch das, was man mit dem Bösen assoziiert, also Dinge, vor denen man Angst hat, weil sie dachten, dass in so einer Gestalt, die einfach nur vom Chaos regiert ist, dass da Mächte am Werk sind, die sie nicht beeinflussen können.
Mhm.
Also, und die dachten auch, dass der keinen Willen besitzt. Aber nicht im Sinne von, dass der einen Mangel an Energie hätte oder irgendwie so einen Mangel an sich Durchsetzungskraft, sondern etwas, dass sie eben, wo sie das Sinnlose und Wahnsinnige sahen.
Mhm. Ja, das ist irgendwie oft eine Assoziation, oder? Mit dem Bösen tatsächlich, wenn man eben nicht in diese christliche Religionsprägung abrutschen möchte, von der wir halt alle geprägt sind, dass man fragt nach dem Sinn des Bösen und quasi sucht das Böse quasi in der Sinnlosigkeit.
Und was da auch so ein Aspekt war, den man da vielleicht mit assoziieren kann, auch in der Gegenwart, wenn man geschockt ist von Nachrichten, wenn es einen Terroranschlag gab oder irgendwie sowas, das ist auch ein Hauptkennzeichen dieses Neidings war, dass seine Unberechenbarkeit.
Ja.
Und die teilte er dann in der Mythologie mit den Riesen, mit den Jöten. Die waren auch nicht böse, diese Gestalten, gegen die Götter kämpften, sondern die galten eben als in diesem Sinne unberechenbar, chaotisch, außerhalb der normalen Ordnung stehend.
Mhm.
Und das Spiel steht ja dann auch gewisserweise so ein bisschen außerhalb der Ordnung der normalen etablierten Kulturerzählung, wenn es sich so dem Bösen widmet.
Ja, stimmt. Also ja, wie das Sims-Beispiel es eigentlich gut trifft, das ist irgendwie so, da ist kein Sinn dahinter, die Poolleiter zu löschen. Da ist quasi nur das Interesse am Effekt. Ich finde den Hinweis sehr wichtig mit diesem das Chaos quasi des Bösen. Und da muss ich auch sagen, ist mir Baldur's Gate 3 in der Hinsicht ganz positiv aufgefallen, dass man ja nicht immer oder generell Spiele auch, die ganz viel damit arbeiten, dass die Konsequenzen des Handlungs eben erstmal nicht so klar werden und dass das Böse irgendwie so ein bisschen verstärkt. Dass man jetzt nicht die Option hat, sagt das Bösmögliche, ganz plakativ, sondern dass man eine Option wählt und dann mit einer Konsequenz konfrontiert wird, mit der man vielleicht gar nicht gerechnet hätte oder ja, das so ein bisschen chaotischer abläuft.
Und wie weit bist du in deiner Kampagne mit deinem bösen Charakter schon in Baldur's Gate?
Ach, ganz am Anfang noch. Ich bin noch in Akt 1.
Also, ah, okay.
Ich habe noch viel vor mir.
Das Schöne an Baldur's Gate 3 ist tatsächlich, dass auch die Nebenspielcharaktere, auf die du noch treffen wirst, oder vielleicht hast du auch den einen oder anderen schon kennengelernt, dass die ja auch ganz bewusst damit spielen, den Spieler in Versuchung zu bringen.
Mhm.
denn selbst wenn man nicht klassisch gut oder chaotisch gut oder immer höflich und nett spielt, sondern eher so diesen Mittelweg geht, also vielleicht den der Nützlichkeit oder den der Angepasstheit, ich weiß es nicht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man sich entscheiden kann. Dann gibt es da immer das Angebot von der Regie, dass du so zumindest kurzfristig mal auf die andere Seite wechseln kannst.
Ja, das finde ich auch in Baldur's Gate stark, aber auch in Disco Elysium stark, dass man immer diese verschiedenen Möglichkeiten hat und oft, genau, dass die Verlockung einfach groß ist, zu gucken, was passiert denn? Was wird denn passieren, wenn ich jetzt das und das auswähle, wenn ich jetzt das sage? Kann ich hier vielleicht in dem einen Zimmer vor Karl Marx oder dem Disco Elysium-Äquivalent, ich habe seinen Namen vergessen, aber sagen wir Karl Marx-Äquivalent, salutieren und kann hier im nächsten Raum aber plötzlich sagen, Mensch, der freie Markt ist das Beste, was der Welt je passiert ist. Und das ist so, ja, finde ich, ein starker Reiz an Spielen, die diese Freiheit lassen.
Jetzt habe ich einfach so zwei Konzepte des Bösen mal in den Raum geworfen. Variante A, man bekämpft es im Spiel. Variante B, man schlüpft selbst in die Rolle des Bösen. Hast du denn noch weitere Konzepte oder schon so ein bisschen skizziert?
Ja, also ich arbeite gerade mit einer Dreiteilung tatsächlich eher, also die ziemlich dem entspricht, was du gesagt hast, nur mit einer Ergänzung noch. Also natürlich interessiert mich das Böse in der Form, in der man es bekämpft, ich finde das Wort Bösewicht im Deutschen so blöd, deswegen verwende ich gern lieber Villain. Bösewicht klingt irgendwie so niedlich. Aber genau, das ist so der erste Aspekt, der mich interessiert. Die Bösewichte, die Villains, das Böse, was man bekämpfen kann, ganz aktiv. Und der zweite Aspekt wäre trotzdem immer noch das Böse auf der gegnerischen Seite vom Spieler, aber dann in dieser systemischen Gestalt, also wo es keine konkrete Figur gibt, keinen konkreten Charakter, an dem sich das aufhängt, sondern wo man einfach mit der Situation konfrontiert ist, sich in einem System zu befinden, wo das Böse zum Alltag gehört und dagegen vielleicht auch gar nichts machen zu können. Ja, und dann, wie du gemeint hast, der dritte Aspekt wäre eben dieses, das Böse in SpielerInnengestalt, was dann auch auf beiden Ebenen funktionieren kann. Also es gibt ja Spiele, die zulassen, dass man wirklich zum Villain wird oder zum Bösewicht im Spiel. Aber auch die, wo man ja sich als SpielerIn quasi entscheiden muss oder entscheiden kann für oder gegen das System, in dem man spielt. Also mir würde jetzt sowas wie Papers, Please oder Beholder einfallen, wo man quasi Teil eines autoritären Staats ist, mit der Aufgabe, den Willen dieses Staats zu erfüllen, was man dann halt entweder erfüllen kann oder versuchen kann, sich dagegen zu wehren. Das ist so grob die Dreiteilung, mit der ich gerade arbeite. Aber ich bin auch so am Anfang, da in der Dissertation kann so viel passieren. Mal sehen, was ich in 3 Jahren dazu sage.
Okay, dann hast du natürlich noch richtig viel Zeit.
Zum Glück.
Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass du schon so einen Grundpool an Primärquellen, das sind ja in dem Fall die Spiele, die du notiert hast. Wie weit gehst du denn zurück in die Vergangenheit der Videospielgeschichte? Oder sagst du, hey, also da ist wirklich jetzt, ich nehme jetzt mal The Witcher 3 oder sowas, da fange ich an? Oder sagst du dir, du wählst dir aus der Geschichte einfach das heraus, was da am markantesten für deine Arbeit ist?
Das Letzte trifft es eigentlich ganz gut. Lustigerweise hatte ich am Anfang wirklich vor, so eine Art, ja, so einen historischen Abriss zu machen daraus, weil ich mit der Erwartung dran gegangen bin, dass sich die Darstellung des Bösen verändert hat im Laufe der Geschichte der Videospiele. Also ich dachte, ich kann das schön zeigen. Am Anfang ganz klassisch die Orientierung eben an D&D, an Herr der Ringe, die Helden ziehen aus, das Licht gegen Dunkel. Und dann in der Entwicklung hin zu einem höheren Interesse, so am systemischen Bösen, an Evil Playthroughs. Ja, bis mir dann aufgefallen ist, nee, das trifft's tatsächlich nicht. Also es gibt schon wer seit der ganzen Videospielgeschichte verschiedene Arten, das Böse darzustellen. Und diese Entwicklung, die ich mir da so schön vorgestellt habe, bildet's vielleicht gar nicht so stark ab. Also ich werde mir eher einfach aus der ganzen Videospielgeschichte Spiele rauspicken, die das irgendwie spannend umsetzen, das Böse, auf eine entweder besondere Art und Weise oder halt dieser Dreiteilung, die ich mir jetzt überlegt habe, ganz gut entsprechen. Ja, das Problem mit der Videospielforschung ist immer der Korpus. Also welche Spiele bezieht man in die Analyse mit ein und wie wird man möglichst allem gerecht? Und früher oder später muss ich auch einfach die Grenze ziehen bei dem, was ich schon gespielt habe, wo ich Lust drauf habe, das zu spielen. Ah ja, es ist eine Herausforderung.
Zumal ich auch das Gefühl habe, dass das, was das Böse im Spiel als Gegner, als Antagonist, als feindliche Macht ist, immer wieder neu verhandelt wird. Mhm. Und dass das sehr viel mit der Gegenwartskultur zu tun hat.
Also ja.
Ich glaube schon, dass sich das über die 70er, wo die ersten Videospiele herauskamen, und die 80er dann verändert hat. Vielleicht gab es diese Phase, wo es das klare Bild gab dessen, was man so als böse erkennt, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass Videospiele vor allem im Westen produziert worden sind. Also Stichwort Feindbilder und Co., da gab es ganz klar, da gab es einfach Klassiker, was das angeht. Aber das wird jetzt tatsächlich neu verhandelt, denn gerade so dieses Phänomen des wissenschaftlichen Nerds im Hintergrund, der irgendwie so verrückt wird, aber gleichzeitig eine wirre Idee hat, dieser sogenannte Tech-Bro, mhm, der hat jetzt durch die letzten Jahre, also durch Musk, Zuckerberg und Co., eigentlich spätestens seit Corona, hat er ja in der Gesellschaft ein ganz anderes Standing als er damals zum Beispiel bei uns Ende der 80er, Anfang der 90er hatte. Da galt sowas noch als cool. Mhm. Wenn jemand in einer Firma irgendwie so ein Vollnerd ist, aber dann es gleichzeitig schafft, mit seiner Begabung irgendwie eine Zeitmaschine zu entwickeln oder irgendwie durch den Weltraum zu reisen, da konnte man jetzt zwar auch schon als Antagonisten aufbauen irgendwie, so als Verrückten, aber die dieser Wandel hat doch dazu geführt oder die Gegenwart hat doch dazu geführt, dass das heute so nicht mehr funktionieren würde. Weißt du, was ich meine?
Also das, ja, voll. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so eine ganz neue Entwicklung ist. Irgendwie Bioshock oder Final Fantasy VII, so 90er, haben ja auch schon die Figuren des bösen CEOs in der Hinsicht zumindest. Aber ja, das den Aspekt mit dem Tech-Bro, also dieses mal angenommene Genie, was sich dann aber ändert, das finde ich spannend. Das ist ein guter Hinweis.
Es war so, dass man sich als Spieler, vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt, dass die trotz der Tatsache, dass sie von diesen Spielen als solche dargestellt worden sind, als Antagonisten, dass man eine gewisse Sympathie hatte. Mhm. die konnten auch, man konnte sich darin so ein bisschen wiedererkennen, weil man als Spieler ja selbst sehr viele Jahre, sehr, sehr lange Zeit in diese Ecke geschoben worden ist, dass man so ein bisschen, ja, so ein Nerd ist und eben rumzockt und sowas alles. Aber das hat sich natürlich auch durch viele Dinge verschoben, also Spiele mitten in der Gesellschaft und so weiter. Jeder spielt, es gibt gar keine Community, die man Gamer-Spieler nennen könnte mehr. Die lässt sich überhaupt nicht mehr greifen. Das heißt, es gibt auch viel weniger vielleicht Gemeinsamkeiten auf dieser Ebene. Aber die Gestalten, die man in den 80ern und 90ern bekämpft hat, klar ginge das auch heute noch, aber ich habe auch das Gefühl, dass durch die Independent-Spiele, und du hast ja auch Disco Elysium genannt, man könnte noch viele andere nennen, dass das Böse auch wesentlich vielschichtiger geworden ist und damit auch abbildet, was es in der Gesellschaft auch so für aktuelle Konflikte gibt in jeder Beziehung.
Ja, das stimmt. Also gerade dieses Identifikationspotenzial ist, glaube ich, auch wichtig, wie du gesagt hast. Also vor 20 Jahren oder 30 Jahren hätte man sich vielleicht in einem Elon Musk noch mehr wiedererkannt, aber mit der Gesellschaftssituation, wie sie jetzt ist, kann man sich vielleicht nicht mehr so sehr mit einem Megamilliardär identifizieren. Und dann nimmt es natürlich auch eine andere Rolle ein. Ja, das stimmt.
Ich erinnere mich an Diskussionen. Ich habe ja 20 Jahre in einer Redaktion gearbeitet über Call of Duty, wo es ganz klar war, die Amerikaner mit ihrer Propaganda, dem Feindbild, jetzt sind die Russen schon wieder die Bösen, geht's noch kitschiger. Mhm. Und das war in einer Zeit, als man dachte, dass dieser Konflikt überwunden ist.
Ja.
Und jetzt auf einmal ist das, was man als Kitsch empfand oder als maßlose Übertreibung, plötzlich wieder realer, als man denkt. Und dieses Feindbild, dieses schon in der Schublade versteckte, verstaute Böse, springt wieder raus.
Ja, das stimmt. Also generell ist es vielleicht auch also Eco-Criticism ist so viel wichtiger in Spielen geworden. Also dass jetzt irgendwie die Bedrohung halt irgendwie auch Umwelt, Klimawandel etc., dass das plötzlich das ist, wo die Bedrohung drin liegt. Aber auch, also die, wie du gerade gesagt hast, so die Rezeption von alten Spielen, dass die nochmal neu passiert. Ah, jetzt fällt mir leider, ich habe einen ganz spannenden Vortrag gehört in Konstanz, wo es um Rezeptionsanalysen von einem Spiel, gerade im aus Perspektive jetzt des Kriegs in der Ukraine ging, wo jetzt nochmal SpielerInnen ganz anders auf das Spiel reagieren im Vergleich zu, ja, vor 15 Jahren oder sowas. Also das wandelt sich echt ganz stark. Und gerade dadurch, dass wir halt uns zu Spielen so einfach und schnell austauschen können, ist das auch wirklich beobachtbar, ne, was da passiert in den Reviews, in den Auseinandersetzungen, in den Diskussionen.
Was wir eingangs zu der Wortwurzel sagten, zu der Bedeutung des Bösen, dass es da irgendwie nebulös bleibt. das scheint dann doch ein verbindendes Merkmal zu sein für dieses Thema und macht deine Arbeit natürlich nicht viel leichter, ne?
Ja, das stimmt. Also, dass es ständig quasi neu definiert wird. Aber ich glaube, deswegen ist das vielleicht mit der Gewalt gar nicht so schlecht, sich anzugucken, wer übt gegen wen Gewalt aus und wie wird diese Gewalt geframed. Und dann muss man gar nicht drum auf ethisch-moralische Fragestellungen, da muss das nicht philosophisch oder sozialwissenschaftlich angehen, sondern kann einfach ganz, ganz strikt sagen, ich schaue mir an, wie hier Gewalt passiert und wer ist Aggressor, wer ist Täter, wer ist Opfer und wie wird das erzählt außenrum?
Ja, ich denke, da braucht man definitiv einen Leitfaden, an dem man vorwärts schreitet, weil das einfach in alle Richtungen, also ich habe jetzt die Mythologie bemüht und irgendwas, was die Germanen und Wikinger gesagt hatten, du warst vorhin bei The Witcher und bei einer Teufelsgestalt, die eher mit Faust zu tun hat, also da tun sich ja, es sind natürlich alles sehr spannende Tore, durch die man da gehen kann, so ist es nicht, aber selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass so eine Doktorarbeit mehrere Jahre benötigt, ist die Zeit ja doch endlich. Und wie du schon sagtest, sind die Primärquellen einfach so unfassbar voluminös.
Da, also gerade auch bei Spielen, das ist leider manchmal auch wirklich das Problem. Das ist ja, das Spannende sind ja die Bäume, die entstehen, also die Dialogbäume, die Entscheidungen und Konsequenzen, die aber sehr verästelt sind. Und das mal alles auseinander zu dröseln und zu analysieren, welche Entscheidung führt hier zu welcher Konsequenz. Wenn es 5 verschiedene Entscheidungen gibt, dann ist man da plötzlich direkt mal gefangen in was, was einfach sehr aufwendig ist. Aber ja, gleichzeitig eben auch Spiele zu so einem spannenden Medium machen und auch so analysewürdig.
Und ich will dir deine Arbeit ja nicht noch schwerer machen, als sie ohnehin
Bitte.
Schon ist.
Bitte, ich freue mich immer.
Aber da du ja anscheinend ein Faible für Rollenspiele hast, kann ich dir nur empfehlen, den Klassiker Planescape Torment.
Planescape Torment sagt mir gar nichts.
Von 1999. Denn Stichwort Dialogbäume, Narrativ und Spiele, die vielleicht auch das Spiel selbst, dem Spiel selbst so ein bisschen Spiegel vorhalten, da ist es, glaube ich, sehr empfehlenswert.
Ah, cool.
Es ist eben auch sehr philosophisch und galt vor Baldur's Gate 3 als eines der erzählerisch ausführlichsten Rollenspiele. Also alleine schon, was den Umfang angeht, der Texte. Mhm. Ich würde sagen, dass es lange vor Disco Elysium eben, dem schon sehr gerecht geworden ist, was man eben, ja, ich nenne es jetzt mal plump, unter anspruchsvollem Rollenspiel so definiert, wo man eben auch verschiedene Perspektiven erleben und auch ausleben kann.
Ah, super. Ja, total gut. Das spiegelt wieder genau wieder, was ich vorhin gesagt hatte mit, so man kann echt nicht mit der Vorstellung reingehen, dass sich irgendwie eine Entwicklung zu immer komplexeren Spielen vollzogen hätte, sondern es gab halt schon immer komplexe Spiele und man muss sie nur kennen.
Das sehe ich auch so. Und dass es vielleicht auch Höhepunkte gab, in dem Sinne, die man gar nicht so auf der Uhr hat, wenn man nur die letzten 2-3 Jahre betrachtet. Das Schöne ist natürlich, dass diese Höhepunkte nie in Vergessenheit geraten und dass dann eben kleinere Teams und Studios daran anknüpfen, Stichwort Disco Elysium, aber auch andere, sodass das ähnlich wie im Film und in der Literatur eben, dass man davon ausgehen kann, dass die wirklich einflussreichen Meilensteine zitiert und in gewisser Form weitergeführt werden.
Ja, na, das ist auch um nochmal zu der Korpusfrage zurückzukommen und zu der Frage, will ich mir noch mehr Arbeit machen? Also in der Hinsicht möchte ich mir gern schon auch irgendwie zusätzliche Arbeit machen oder hoffe, dass ich die Zeit dafür finde. Irgendwie so eine Art, ja, kommentierte Ludografie vielleicht einfach, wo man genau diese Meilensteine mal kurz abbildet. Das heißt, ich muss sie nicht unbedingt ausführlich in jede Analyse mit einbeziehen, aber habe halt vielleicht irgendwie so ein kleines, eine kleine Beilage, die einfach irgendwie schön in den Fokus rückt, was so diese Höhepunkte der Spielgeschichte wären. Das wäre so ein Traum, wenn ich das leisten kann.
Ja, und dann als wirklich allerletzte Empfehlung.
ich freue mich so über Empfehlungen, ganz ehrlich.
Weil wir vorhin auch die Gesellschaft erwähnten als das Böse, aber auch einige Kriegsspiele, klassische Shooter. Da gibt es eben von auch Spiele, die vielleicht so ein bisschen in Richtung ernsthafte Betrachtung, in Anführungsstrichen Serious Games gehen, auch wenn sie das selber nicht so gern hören, aber The Darkest Files zum Beispiel und Through the Darkest of Times aus Berlin, das sind eben Spiele, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, in denen dann auch der Spieler erfahren kann, inwiefern diese Systeme vielleicht in Anführungsstrichen böse waren. Also dieses politisch Böse oder gesellschaftlich Böse wird da thematisiert.
Ja.
Ja, und dann jetzt höre ich lieber auf, weil eigentlich, wenn ich recht überlege, sind diese wirklich markanten Spielerlebnisse, Stichwort auch The Last of Us, beschäftigen sich alle mit dem bösen Menschen.
Ja, aber Also Stichpunkt Empfehlung, mich würde tatsächlich ja schon noch die Frage interessieren, was denn für dich so ein ganz bemerkenswerter Villain, ganz bemerkenswerter Bösewicht war in einem Spiel, wo du, ja, was dein Spielerleben irgendwie so geprägt hat. Fällt dir da spontan was ein?
Ja, da wäre sehr markant und nachhaltig Shodan, die KI aus System Shock.
Ja.
Die hat sich doch wirklich nachhaltig eingeprägt, weil es auf eine gewisse Art etwas nicht Greifbares war, unheimlich und gleichzeitig faszinierend, weil sie ja so clever war. Und die hat jetzt noch mal an Kraft gewonnen, vielleicht durch die Entwicklung
Ja.
der künstlichen Intelligenz. Das ist auch sehr schön, wenn man es damals gespielt hat, hatte man natürlich seinen Science-Fiction-Kontext im Hinterkopf und man konnte sich das schon vorstellen, aber es war auch noch so weit weg. Jetzt ist das viel näher ran und vielleicht verliert das Böse an Faszination, je näher es dran ist.
Ja, wieder diese Greifbarkeit.
Aber ansonsten ist es wirklich schwierig. Ich glaube, eines der intensivsten Erlebnisse mit dem Bösen im weitesten Sinne hatte ich in The Last of Us Part 2,
Okay.
weil es eben nicht der klassische Antagonist war, sondern
Ja.
weil es eher die Fratze des Bösen im Menschen war, der man da begegnete, die letztlich auch auf so ein wirklich, so radikal dann auch zugespitzt worden ist, sodass ich sagen würde, dass das einer der also dramaturgisch wertvollsten Beiträge für in der modernen Videospielegeschichte ist. Ich habe so viele Bosse in meinem Leben als Spieler besiegt, aber eigentlich ist für dich keine dieser klassischen Bosse, die man in der Arena letztlich irgendwann, wenn man es denn wirklich schafft, vernichtet, die sind gar nicht so in Erinnerung geblieben. Also dieser eine Sauron, der ist nicht da.
Ja, kann ich mir vorstellen, oder? Es verschwimmt dann halt irgendwie und ja, vielleicht ist das ist dann eher das bei Videospielen, was so ein bisschen das Böse schwächt auch oft einfach dieser Bossfight, oder? Also man hat dieses Monster vor sich, aber dann sieht man, ah, ich habe jetzt irgendwie 50 Damage in einem Hit gemacht und plötzlich wird das alles nicht mehr so, ja, nicht mehr so dramatisch oder verliert so ein bisschen an seiner Wirkung allein schon durch dieses. Also verstehe ich total, dass dann gerade so Sachen wie in The Last of Us 2, wo es gar nicht so sehr um den Willen geht, sondern halt das The Evil Within quasi, dass das viel wirkmächtiger dann ist.
Es ist auch selten, dass Spiele das so hinbekommen wie Tolkien, wo man jetzt sagen kann, hey, ist das nicht eine klassische Gut- und Böse-Geschichte? Ja, Leute, einerseits schon, aber die Literatur lebt von bestimmten archetypischen Motiven wie Liebe, Rache, Tod. Und darum geht es auch im Herrn der Ringe. Und selten erreichen Spiele dieses Niveau, dass man sagen kann, das Böse ist im Grunde wenn man so möchte, der König im Zentrum, der dann je mächtiger er wird, so langsam seine Umgebung beeinflusst, vergiftet und auch böse werden lässt. Eigentlich ist das sorgt für eine Angst. Mit der hat ja auch Tolkien gespielt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der Gegenwart, in der Gesellschaft ab und zu spüren.
Ja.
Dass wenn die Macht an der falschen Stelle konzentriert ist, dass es eben dafür sorgt, dass sich das, was man eigentlich verachtet, was man verabscheut, dass sich das immer weiter verbreitet. Und diesen schleichenden Prozess, den hinzukriegen, das ist natürlich nicht leicht für ein Spiel.
Ja, das stimmt, ja. Aber also Tolkien finde ich da eh auch so spannend, weil, wie du gesagt hast, wird immer so als das Beispiel von Licht gegen Dunkel herangezogen, aber erzählt ja auch viel von von dieser Sogwirkung des Bösen, also darum auch den eigenen Tendenzen zum Bösen zu widerstehen. Das ist ja durchaus auch Teil von der ganzen Herr der Ringe-Geschichte. Und ja, mir würde jetzt auch, ich glaube, erstmal nicht so das Spiel direkt einfallen, was du jetzt gerade gemeint hast, so umsetzt mit diesem schleichenden Prozess oder dieser Ausbreitung, Vergiftung.
Ja, weil man manchmal auch das Gefühl hat, das ist vielleicht auch ich nenne jetzt mal Zombie-Filme oder sowas, oder The Walking Dead zum Beispiel, das ich auch als Comic sehr, sehr gemocht habe, da ist das Böse schon so konstituiert in der Welt oder der Schrecken oder das Abscheuliche.
Stimmt.
Und das ist, da muss es nicht mehr schleichen oder so, sondern da ist einfach die Welt so durchstrukturiert davon und so besessen davon, dass es im Grunde fast gar keinen Ausweg mehr gibt, was ja auch den Terror dann verstärkt. Also dieses, und dabei ist eigentlich das Unheimliche ist dieses Schleichende. Und da haben, du hast kosmischen Horror erwähnt, diese Form der Literatur, auch die Weird Fiction, die kriegt das schon ganz gut hin, dass da erst so ein unheimliches Gefühl ist, das dann immer stärker wird, bevor man dann merkt, hey, auf einmal sind die großen Alten da. Um das jetzt mal mit H.P. Ja. Lovecraft auszudrücken. Aber wenn sie dann da sind erstmal, wenn man weiß, dass sie Bosse sind, dass sie sowieso im Hintergrund walten, vielleicht sind sie dann schon ein bisschen entzaubert, ich weiß es nicht.
Ja, doch, würde ich voll zustimmen. Also in dem Moment, in dem das Böse beschrieben wird, in dem es gezeigt wird oder in dem es allein schon eine Statistik bekommt, das ist ja auch immer das Ding an Spielen. Alles, was man bekämpfen kann, hat irgendwie eine Statistik und das nimmt auch irgendwie weg von diesem Bösen. Also vielleicht ist dann doch eher wirklich so, dass das nochmal das subtile Böse oder das, wie sagt man, wie hat es Kant ausgedrückt, dieses Sublime im Englischen, mir fällt der deutsche Begriff nicht ein, aber dass das erhöhte Böse quasi ging, dass man gar nicht vorgehen kann. Vielleicht liegt es dann echt eher in den Spielen wie, ja, ich weiß nicht, Papers, Please, wo man keinen richtigen Gegner hat, sondern eigentlich nur über das Schicksal von Menschen entscheidet und auch erstmal nicht weiß, was das für Konsequenzen hat. Also diese so eine Macht hat, die aber nichts mit einer Heldenmacht zu tun hat.
Ja, so etwas klassisch Böses, was mir vielleicht noch in Erinnerung geblieben ist, aus einem Videospiel namens Ico. Mhm. Von Umito Ueda, das ist ein Action-Adventure, das in so einer Fantasy-Welt spielt. Da ist ein kleiner Junge unterwegs mit Hörnern, der sich befreien muss aus so einem Sarkophag, in dem er eigentlich sterben soll. Und dann trifft er so ein Mädchen namens Jorda und zusammen müssen sie durch so eine Burg fliehen. Und das Ganze hat natürlich sehr märchenhafte Züge. Aber die Mutter von Jorda, also die Herrscherin dieser Burg, die gehört auch zu den Gestalten, die in Erinnerung geblieben sind, weil sie wollte ihre Tochter als Gefäß für ihre Seele nutzen. Sie wollte quasi, das ist dieses Thema der ewigen Jugend so ein bisschen, sie wollte in ihr weiterleben. Und ihr begegnet man dann auch tatsächlich im Finale. Und das hat sich auch so ein bisschen eingebrannt. Das ist natürlich etwas sehr klassisch Märchenhaftes, aber das war zumindest sehr markant inszeniert. Also auf der Ebene der Regie war das sehr gut.
Ah, ja, das ist natürlich auch interessant. Also ist, finde ich auch dann, also muss man ja auch immer mitdenken, wie die visuelle Inszenierung auch stattfindet. Oder also nicht nur das rein erzählerische oder sprachliche oder Entscheidungen und Konsequenzen, sondern einfach auch alles drumherum, was im Spiel ja noch alles passiert.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Ästhetik des Bösen nochmal eine eigene Doktorarbeit ist.
Ja. Also es ist natürlich nichts, was ich komplett ausblenden kann. Also ich kann nicht über das Böse schreiben, ohne zumindest ein paar Worte dazu zu verlieren, wie das ästhetisch inszeniert werden kann. Aber ja, das komplett abzudecken, hui.
Jetzt fallen mir gerade zig Sachen ein, auf die ich ansprechen könnte, aber wir haben jetzt schon über eine Stunde gesprochen und
also ist es mit dem Bösen.
Es lässt einen einfach nicht los.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass du aktuell so viel mit Baldur's Gate 3 zu tun hast, dass ich dich gar nicht fragen muss, was du sonst so spielst.
Also wie gesagt, das ist ja noch neu quasi mit Akt 1. Also Baldur's Gate habe ich natürlich vor Jahren oder kurz nach, was heißt vor Jahren, aber kurz nachdem es erschienen ist, mein Good Playthrough gemacht. Das heißt, ganz verlieren tue ich mich da jetzt nicht nochmal in der Story. Ich spiele sonst gerade viele so kleine, ja, Indie-Spiele, wo es oft um dieses systemische Böse geht. Also habe jetzt vor kurzem nicht Outer Worlds, Citizen Sleeper heißt das, für mich entdeckt, was ich auch sehr, sehr schön fand. Genau, also ich versuche gerade so zwischen die großen 60, 70 Stunden Spiel eben immer mal so einen kleinen 10 Stünder einzuschieben. Von dem her bin ich da auch immer offen.
Ja, das ist ein sehr tolles Spiel, ne? Das mit seinem Brettspielcharakter und auch.
Genau.
Und auch dort geht es ja um gesellschaftliche Konflikte und
ja,
ein tolles Spiel, hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, dann bedanke ich mich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über das Böse zu sprechen. Das hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Mir macht es auch immer wahnsinnig Spaß. Merkt immer, das ist ein Thema, aber wirklich, da hat man immer was zu sagen.
Ja, ich hoffe, für euch war das auch interessant, dieses Gespräch über die Konzepte des Bösen mit Hanna Puchelt. Und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.